Der Fischer und seine Seele. Die Reise der Seele im zweiten Jahr. Als das zweite Jahr vergangen war, kam die Seele wieder zum Ufer des Meeres herunter und rief den jungen Fischer. Er tauchte aus der Tiefe auf und fragte: »Warum rufst du mich?« »Komm näher«, antwortete die Seele, »damit ich mit dir reden kann, denn ich habe wundervolle Dinge gesehen.« So kam er näher, streckte sich in dem flachen Wasser aus und stützte sein Haupt in seine Hand und horchte. Und die Seele erzählte: »Als ich dich verlassen hatte, richtete ich meinen Blick nach Süden und begann meine Reise. Vom Süden kommt alles, was kostbar ist. 6 Tage lang reiste ich über die Heerstraßen, die zur Stadt Ascher führten, immer die schmutzigen, rotstaubigen Straßen entlang, über die die Pilger gehen wollen, so wie ich. Und am Morgen des 7. Tages hob ich meine Augen auf, und siehe da, die Stadt lag zu meinen Füßen, denn sie liegt in einem Tal. Die Stadt hat 9 Tore, und vor jedem steht ein Bronzepferd, das wird, wenn die Beduinen von den Bergen herankommen. Die Mauern sind mit Kupfer verkleidet, und die Wachtürme auf den Mauern sind mit Messing gedeckt. Auf jedem Turm steht ein Bogenschütze mit seinem Bogen in der Hand. Bei Sonnenaufgang schlägt er mit seinem Pfeil auf einen Gong, und bei Sonnenuntergang bläst er auf einem Horn. Als ich eintreten wollte, hielten mich die Wächter an und fragten, wer ich sei. Ich antwortete, ich wäre ein Derwisch auf dem Wege nach Mekka, wo es einen grünen Wandteppich gäbe, auf dem von einem Engel der Koran in silbernen Buchstaben geschrieben sei. Sie staunten und baten mich herein. Drinnen sah es aus wie auf einem Bazar. Wirklich, du hättest mit mir dort sein sollen. Über den bunten Straßen flatterten wie Schmetterlinge bunte Papierlaternen. Wenn der Wind über die Dächer weht, steigen und fallen sie wie schillernde Seifenblasen. Vor ihren Ständen sitzen die Kaufleute auf seidenen Teppichen. Sie haben streng frisierte schwarze Bärte und ihre Turbane sind mit goldenen Münzen bedeckt. Lange Ketten aus Bernstein und geschnitzten Pfirsichkernen gleiten durch ihre kühlen Finger. Einige von ihnen verkaufen Galbanum und Narde und die seltsamsten Parfums von den indischen Inseln. Auch dickflüssiges Öl von roten Rosen und Myrrhen und kleine, Näglein genannte Gewürze. Wenn man stehen bleibt, um mit ihnen zu sprechen, werfen sie eine Prise von Weihrauch auf ein Kohlenbecken und machen damit die Luft süß. Ich sah einen Syrer, der hielt in seiner Hand ein dünnes Rohr wie aus Schilf. Grauer Rauch stieg daraus empor, und der Duft, solange es brannte, war dem rosigen Mandelbaum gleich, wie er im Frühling blüht. Andere verkauften silberne Armbänder, die überall mit milchblauen Türkisen besetzt waren, und Spangen aus feinem Messingdraht, auf den kleine Perlen aufgefädelt waren. Auch in goldgefasste Tigerkrallen und Krallen einer goldfarbenen Katze, dem Leopard, ebenfalls in Gold gefasst, auch Fingerringe aus durchbohrter Jade. Aus den Teehäusern ist der Klang von Gitarren zu hören, und Opiumraucher mit ihren blassen Gesichtern schauen auf die Vorübergehenden. Wirklich, du hättest bei mir sein sollen. Die Weinverkäufer bahnten sich mit ihren Ellenbogen ihren Weg durch die Menge. Sie trugen große, schwarze Schläuche auf ihren Schultern. Die meisten verkauften Wein aus Shiraz. Er ist so süß wie Honig. Sie reichen ihn aus kleinen Metallgefäßen und streuen Rosenblätter darüber. Auf dem Marktplatz stehen die Obstverkäufer die Früchte aller Art verkaufen, reife Feigen mit ihrem zerdrücktem Fruchtfleisch, Melonen, die nach Moschus duften, und Gelbsen wie Topase, Zitronen und Jambusen und Henkel von weißen Trauben, runde rot-goldene Orangen und ovale Zitronen, die wie grünes Gold aussehen. Einmal sah ich einen Elefanten vorbeikommen. Sein Rüssel war mit Zinnober und Safran bemalt, und über seinen Ohren hatte er ein Netz aus roter Seidenkordel. Er blieb vor den Buden stehen und begann, die Orangen zu essen. Der Mann lachte nur. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie seltsam die Leute dort sind. Wenn sie besonders froh sind, gehen sie zu einem Vogelverkäufer und kaufen dort einen Vogel im Käfig, den sie dann freilassen, um so ihre Freude noch zu vergrößern. Wenn sie traurig sind, schlagen sie sich mit Dornen, damit ihr Schmerz nicht geringer wird.« Eines Abends sah ich einige Neger, die eine große Sänfte durch den Basar trugen. Sie war aus vergoldetem Bambus gefertigt, und die Stangen waren aus rotem Lack, verziert mit Messingpfauen. Vor den Fenstern hing ein Vorhang aus dünnem Musselin, der mit Käferflügeln und dünnen Seeperlen bestickt war. Als er an mir vorbeiging, schaute eine blasse Tscherkessin heraus und lächelte mir zu. Ich folgte ihnen. Die Neger beschleunigten ihre Schritte und schimpften, aber ich achtete nicht darauf. Mich überfiel eine seltsame Stimmung. Schließlich hielten sie vor einem weißen viereckigen Haus. Es hatte keine Fenster, nur eine kleine Tür, wie die Tür zu einem Grabmal. Sie stellten die Sänfte nieder, klopften dreimal mit einem Kupferhammer. Ein Armenier in einem grünen Lederkaftan spähte durch ein Fensterchen und öffnete, als er sie sah. Er breitete einen Teppich auf dem Boden aus, und die Frau stieg aus. Als sie hineinging, drehte sie sich noch einmal um und lächelte mir wieder zu. Ich hatte noch niemals jemand gesehen, der so blass war. »Wirklich, du hättest bei mir sein sollen.« Am Neumondfest kam der junge Kaiser aus seinem Palast und ging in die Moschee zum Gebet. Seine Haare und sein Bart waren mit Rosenblättern gefärbt und seine Wangen mit einem feinen Goldstaub gepudert. Seine Handflächen und Füße waren gelb von Safran. Bei Sonnenaufgang ging er von seinem Palast weg in einer silbernen Robe, und bei Sonnenuntergang kam er wieder in einer Goldrobe zurück. Die Menschen warfen sich auf den Boden und verbargen ihre Gesichter. Aber ich wollte das nicht tun. Ich stand bei der Bude eines Dattelverkäufers und wartete. Als der Kaiser mich sah, hob er seine gemalten Augenbrauen und hielt an. Ich stand ganz still und machte ihm keinerlei Ehrenbezeugung. Die Leute wunderten sich ob meiner Kühnheit und rieten mir, aus der Stadt zu fliehen. Ich nahm keine Notiz von ihnen, sondern ging und setzte mich zu den Händlern von Götzenbildern, die wegen ihres Geschäftes dort verabscheut wurden. Als ich ihnen erzählte, was ich gerade getan hatte, schenkte mir jeder von ihnen ein Götzenbild und bat mich, sie zu verlassen. In dieser Nacht, als ich auf einem Polster in dem Teehaus lag, das in der Straße der Granatäpfel ist, kamen die Soldaten des Kaisers herein und führten mich zum Palast. Als ich in diesen eintrat, schlossen sie jede Tür hinter mir und legten eine Kette davor. Drinnen war ein großer Hof mit Arkaden rundherum. Die Wände waren aus weißem Alabaster, hier und da mit bunten Ziegeln verziert. Die Säulen waren von grünem Marmor und der Boden mit einer Art pfirsichfarbenen Marmor ausgelegt. So etwas hatte ich noch nie vorher gesehen. Als ich über den Hof ging, blickten zwei verschleierte Frauen von einem Balkon herunter, und sie verwünschten mich. Die Wächter eilten weiter, und die schwarzen Enden ihrer Lanze schlugen auf den polierten Boden. Sie öffneten ein Tor aus schön bearbeitetem Elfenbein, und ich befand mich in einem bewässerten Garten aus 7 Terrassen. Sie waren mit Tulpen und Mohnblumen bepflanzt und mit silbrigen Aloe. Wie ein schlankes Filfrohr aus Kristall bewegte sich eine Fontäne in der dämmerigen Luft. Die Zypressen glichen ausgebrannten Fackeln. In einer von ihnen sang eine Nachtigall. Am Ende des Gartens stand ein kleiner Pavillon. Als wir uns näherten, kamen 2 Eunuchen aus demselben uns entgegen. Ihre fetten Leiber schwabbelten beim Gehen, und sie blickten mich aus ihren gelben Lidern seltsam an. Einer von ihnen nahm den Kapitän der Garde beiseite und flüsterte mit ihm. Der andere kaute unentwegt parfümierte Pastillen, die er mit einer affektierten Geste aus einer ovalen Schachtel aus fliederfarbener Emaille nahm. Nach wenigen Augenblicken entließ der Kapitän der Garde seine Soldaten. Sie gingen in den Palast zurück. Die Eunuchen folgten ihnen langsam, pflückten dabei süße Maulbeeren im Vorbeigehen von den Bäumen und lächelten mir mit einem teuflischen Lächeln zu. Dann schob mich der Kapitän der Wache auf den Eingang des Pavillons zu. Ich ging, ohne zu zittern, dorthin, zog den schweren Vorhang beiseite und trat ein. Der junge Kaiser lag auf einem Divan aus Löwenfellen, und ein Falke saß auf seinem Handgelenk. Hinter ihm stand ein Nubier mit einem Bronzeturban, ansonsten nackt bis auf den Gürtel. Schwere Ohrringe zierten seine geschlitzten Ohren, und auf dem Tisch neben dem Divan lag ein gewaltiger stählerner Krummsäbel. Als der Kaiser mich sah, runzelte er seine Stirn und sagte zu mir, »Wie heißt du? Weißt du nicht, dass ich der Kaiser dieser Stadt bin?« Ich gab ihm aber keine Antwort. Er deutete mit dem Finger auf den Krummsäbel. Der Nubier ergriff ihn, stürzte sich vorwärts und schlug mit großer Heftigkeit nach mir. Die Klinge fuhr durch mich hindurch, ohne mich zu verletzen. Der Mann fiel platt auf den Boden. Als er sich erhob, klapperte er vor Entsetzen mit den Zähnen und versteckte sich hinter dem Divan. Der Kaiser sprang auf die Füße, nahm eine Lanze weg von einem Waffenständer und warf damit nach mir. Ich fing die Lanze im Flug und brach den Schaft entzwei. Er schoss nach mir mit einem Pfeil, aber ich hielt meine Hände empor und der Pfeil stockte mitten in der Luft. Dann zog er seinen Dolch aus seinem weißen Ledergürtel und stieß ihn dem Nubier in die Kehle, damit der Sklave nicht von seinem Misserfolg erzählen könnte. Der Mann wand sich wie eine gedrehte Schlange, und roter Schaum stand ihm vor dem Mund. Sobald er tot war, drehte sich der Kaiser nach mir um und, nachdem er sich den hellen Schweiß mit einem kleinen Taschentuch aus purpurner Seide von seiner Stirn gewischt hatte, sagte er zu mir, »Bist du ein Prophet, dass ich dich nicht verletzen kann, oder der Sohn eines Propheten, dass ich dich nicht verwunden kann? Ich flehe dich an, verlasse meine Stadt noch in dieser Nacht, denn solange du noch hier bist, bin ich nicht mehr ihr Fürst.« Ich antwortete ihm, »Gegen die Hälfte aller deiner Schätze will ich gehen. Gib mir also die Hälfte deines Staatsschatzes, und ich werde weggehen.« Er nahm mich bei der Hand, führte mich hinaus in den Garten. Als der Kapitän der Garde mich sah, verwunderte er sich, und als mich die Eunuchen sahen, zitterten ihre Knie und sie fielen vor Angst zu Boden. In diesem Palast gibt es ein Zimmer, das hat 8 Wände aus rotem Porphyr und Lampen aus Messingblättchen hängen von der Decke. Der Kaiser berührte eine der Wände und sie tat sich auf. Wir gingen einen von Fackeln beleuchteten Gang hinunter. In den Nischen auf beiden Seiten standen große Weinkrüge, die bis oben mit Silbermünzen gefüllt waren. Als wir die Mitte des Ganges erreicht hatten, sprach der Kaiser ein Wort, das sonst nicht ausgesprochen werden darf, und eine Tür aus Granit schwang von einer geheimen Feder bewegt auf. Der Kaiser legte seine Hand vor sein Gesicht, damit seine Augen nicht geblendet würden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wunderbar dieser Raum war. Da gab es Schildkrötenpanzer, die voll von Perlen waren, und sehr große, ausgehöhlte Mondsteine mit roten Rubinen gefüllt. Gold war in Koffern aus Elefantenhaut gepackt, und es gab Goldstaub in ledernen Flaschen. Da lagen Opale und Saphire, die einen in Kristallschalen, die andere in Jadeschalen gefüllt. Runde grüne Smaragde waren ordentlich auf dünnen Elfenbeinplatten aufgereiht. In einer Ecke waren seidene Säcke mit Türkisen, andere mit Berillen gefüllt. In Elfenbeinhörnern waren purpurne Amethyste aufgetürmt und in Messingtrinkhörnern Chalcedone und Karneole. An den Zedernholzpfeiler hingen Ketten aus gelben Kordieriten. Auf flachen ovalen Schilden lagen Karfunkel in der Farbe des Weines, andere grün wie Gras. Bis jetzt habe ich nur einen Teil dessen aufgezählt, was dort gelegen ist. Als der Kaiser die Hände von seinem Gesicht genommen hatte, sagte er zu mir, »Dies ist mein Schatzhaus.« Und die Hälfte von allem gehört dir, so wie ich es versprochen habe. Ich gebe dir noch Kamele und Kameltreiber. Sie werden deinen Befehlen gehorchen, und sie werden deinen Teil des Schatzes an jeden Platz der Welt bringen, den du bestimmst. All dies wird in der Nacht geschehen, denn ich wünsche nicht, dass die Sonne, welche mein Vater ist, sehen kann, dass es in der Stadt einen Menschen gibt, dem ich nicht standhalten kann. Aber ich antwortete ihm, all das Gold hier, auch das Silber, genauso wie die kostbaren Juwelen und die wertvollen Dinge hier, sollen weiterhin dein sein. Ich brauche das alles nicht. Ich will nur eines von dir haben, jenen kleinen Ring, den du an dem Finger trägst. Der Kaiser schaute mich finster an. »Das ist nur ein Ring aus Blei«, schrie er, »er hat keinen Wert, deshalb nimm die Hälfte dieses Schatzes und verlasse meine Stadt.« »Nein«, antwortete ich, »ich will nichts außer diesem bleiernen Ring, denn ich weiß, was darin geschrieben steht und zu welchem Zweck.« Der Kaiser zitterte, flehte mich an und sagte, »Nimm alle meine Schätze und gehe aus meiner Stadt. Nimm auch meine Hälfte mit dir.« Nun tat ich etwas Ungewöhnliches. Was, das ist nicht von Bedeutung, nur so viel. In einer Höhle, nur eine Tagereise von diesem Platz entfernt, versteckte ich diesen Ring des Reichtums. Er ist nur eine Tagereise von hier entfernt und wartet auf dich. Wer diesen Ring besitzt, ist reicher als alle Könige der Welt. Deshalb komm und nimm ihn, alle Reichtümer der Welt sind dein. Aber der junge Fischer lachte. »Die Liebe ist mehr wert als alle Reichtümer«, rief er, »und die kleine Meerjungfrau liebt mich.« Nein, entgegnete die Seele, es gibt nichts Besseres als Reichtum.
Doch, Liebe ist besser, antwortete der junge Fischer und sprang in die See.
Die Seele ging weinend über die Marschen davon.